dann hat man gemerkt, oh krass, die Leute, die das gemacht haben, die werden jetzt, ne, die sind on vogue, die sind angesagt.
Das weiß ich, wieso spielt ihr hier mit Gefühlen?
Wie viel darf das aber auch Präsenz haben im Leben, vielleicht auch im Arbeitsleben sogar?
Dass wenn wir miteinander unterwegs sind, im analogen Leben und man hat, der eine hat immer das Handy in der Hand, da gibt es die ersten Studienerhebungen, dass das andere Leute nervt.
Podcast ohne Namen. Mit unseren Frauen Liane und Silke.
So, jetzt wird's losgehen.
Achso, jetzt fangen wir an.
Jetzt fangen wir an.
Wir haben gerade ein bisschen vorgeplänkelt, nämlich. Kannst du das nochmal wiederholen? Das war gerade so schön.
Was meinst du, das mit dem Prosecco?
Ja.
Bitte, 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 das ist der Tipp des Tages. Kippt niemals aus der Dose Prosecco in ein Glas. Ihr glaubt es nicht, der verwandelt sich.
Also es ist Wochenende, es ist jetzt heute ein Freitagnachmittag und ich habe gedacht,
Feierabend.
Fast. Ja. So, stilsicher dachte ich, am Wochenende trinkt man Prosecco nicht aus der Dose, sondern im Glas. Und wie der ein oder andere schon verstanden hat, wir machen das echt, ne? Wir trinken wirklich immer bei der Folge ein Gläschen Prosecco.
Ich weiß gar nicht, ob wir das so betonen sollten.
Haben wir aber ja schon längst, das ist jetzt durch. Ja, und dieser Tipp des Tages sollte euch verfolgen.
Nicht machen, außer Dose ist alles gut.
Ja. Aber wie haben wir eigentlich die Verbindung gefunden, Dose und Social Media? Weil darüber wollten wir sprechen.
Ja, bevor wir es jetzt hier drauf sprechen, das hört ihr ja später, haben wir es natürlich schon bei Social Media aufgenommen.
Stimmt, wir haben eben einen Werbeclaim dafür, für den Tipp des Haushaltstipp des Tages aufgenommen. Aber Liane, ernsthaft? Ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, das ist eins meiner Kernthemen, wenn es um den Bereich Kinder und Jugendliche, Schutz im Netz und Social Media, Nutzung wie TikTok, Snapchat und Co. geht. Und wir wollen hier natürlich heute keine Folge über Kinder und Jugendliche machen. Dafür kann man, glaube ich, viel zu viel schon nachlesen. Werbung, Doppelpunkt, man kann meine Bücher dazu lesen. Werbung, Ende.
Ich wollte aber tatsächlich auch gerade sagen, ich glaube, zu viel könnte man darüber auch nicht reden, nach all dem, was ich inzwischen auch darüber weiß. Dank dir, muss ich auch dazu sagen.
Ja, genau. Aber es ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck heute des Podcasts, darüber zu sprechen, weil dafür gibt es schon mittlerweile genügend Material, wenn man sich schlau machen möchte und sollte. Und das übrigens auch nicht nur Eltern angeht, sondern wir alle verantwortlich sind in Unternehmen, in Schulen, aber auch in der Zivilgesellschaft und Politik. Dann kann man sich darüber informieren. Ja. Ich glaube nur, dass wir bei diesem Thema mittlerweile eine Sache vergessen. Denn die Kinder und Jugendlichen haben sich ja nicht selber das Netz gebaut und selber TikTok kreiert und Snapchat erfunden, sondern das sind ja Erwachsene. Und wenn ich so die Inhalte betrachte, die mir oft auch Kinder und Jugendliche in unserer Social-Media-Sprechstunde in der Schule zeigen, dann muss ich mir ganz oft die Frage stellen, was ist mit uns Erwachsenen eigentlich los? So, und jetzt sind wir ja so im Thema, wir haben selber für diesen Podcast sofort einen Instagram-Kanal, wie heißt das denn eigentlich?
Instagram-Kanal gemacht. War schon richtig, eröffnet, wie auch immer.
So, genau. Svenja, also meine Stieftochter pflegt ihn und wir brauchen ihn, um uns in gewisser Weise darzustellen. Thema unserer ersten Folge übrigens, damals auch Selbstdarstellung, Werbung zu machen. Du hast ja auch einen gut besuchten LinkedIn-Kanal, du hast einen Instagram-Kanal. Was ist denn Sinn und Zweck dahinter, dass du das nutzt?
Also ich denke tatsächlich, heute ist es nicht so schlau, das nicht zu tun, gerade wenn man als Unternehmer, Unternehmerin unterwegs ist. Und ich kann definitiv sagen, dass es für mich ein total zentrales Marketing-Tool geworden ist. Denn ich wüsste gar nicht, es gibt für mich keine andere Chance, in der ich meine Arbeit so nah, so zeitnah, so echt zeigen kann, wie ich das auf Social Media kann.
Ja, und das ist der Punkt, du zeigst deine Arbeit, du zeigst einen Teil von dir. Die große Frage ist ja, was zeigt man denn? Zeigt man authentische Hintergründe, authentisches Leben oder zeigt man im Grunde genommen nur die eine Seite von sich? Und das finde ich eine super spannende Frage, weil wenn wir auf unsere Podcast-Seite selber gucken, wir haben für diese Fotos, die wir als Ankündigung von unseren Podcast-Folgen und so weiter haben, ja eine richtige Fotosession gemacht. Und ich glaube, von den 20, die wir dann irgendwann mal gepostet haben, haben wir aber 2000 vorher gemacht, die wir alle aussortiert haben. Also wir drücken ja nicht ab, wie das damals war mit dem 36er Film, hast halt 36 Fotos und musst damit leben. Sondern, also man strebt ja nach Perfektionismus, oder? Irgendwie gefühlt.
Jein. Also ich glaube, das ist die große Gefahr, die dahinter steckt. Perfektionismus war übrigens auch ein Thema, was ja gemeldet wurde uns, ne, als Wunschthema, über das wir hier auch mal diskutieren sollten. Und das ergänzt sich natürlich hier ganz gut heute, das Thema. Ich denke, jeder geht da schon ein bisschen anders ran. Wenn ich für mich jetzt spreche, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, mir ist es inzwischen relativ egal geworden. Also ich trenne das nicht mehr so ganz scharf, ne? Also ja, dass ich jetzt sage, heute gibt es nur was zum Thema Trauer, dann gibt es was zum Thema Coaching und ich glaube, die letzten Wochen denken die Leute, ich mache nur noch Podcast mit dir, Silke.
Ja, genau.
Also weil die letzten Posts waren, glaube ich, ausschließlich dazu. Und ich bin aber auch inzwischen, ich versuche so authentisch wie möglich zu sein und dort authentische Inhalte zu zeigen und das, was ich denke, was vielleicht dann eben auch, was meinen Job betrifft, für die Menschen interessant sein kann, Einblicke zu bekommen.
Kann ich aber total bestätigen, weil ich finde, dass du bei deinen Posts und du machst ja unglaublich viele Reels und tatsächlich Videos und so weiter, dazu, wo Svenja mich immer auffordert und ich da irgendwie noch zu faul zu bin, das bist genau du. Mhm. Also du bist da ja nicht anders und hast keine Rolle insofern, als so wie ich dich kennengelernt habe.
Ja, genau. Also ich denke da auch überhaupt gar nicht mehr drüber nach, wenn ich denke, poste ich was. Und natürlich muss ich auch dazu sagen, und das würde mir jetzt auch jeder Social-Media-Berater sagen, ich bin jetzt auch nicht so Opfer des Algorithmus. Ne? Es gibt auch Tage und Wochen, da habe ich einfach sehr viel zu tun. Und dann habe ich einfach auch keine Zeit, noch irgendwie was Wertvolles irgendwie zu posten. Und dann habe ich auch nicht den Nerv dafür, ehrlich gesagt, dann jetzt mein Handy rauszuholen und wenn ich dann da sowieso schon voll konzentriert in meinen Themen bin, reden, schreibe, was vorbereite, noch mein Handy rauszuholen, mich dabei zu filmen. Das kann ich dann in der Zeit nicht gut, setze mich da aber auch gar nicht unter Druck. Bei mir ist es dann so für mich in Ordnung, sag ich mal. Ne? Wie ist das bei dir? Du bist ja auch ziemlich präsent bei Social Media, also ich sehe ja von dir auch sehr viel.
Ja, genau. Ich glaube, dass, also diesen Instagram-Kanal hatte ich ja schon sehr, sehr lange, eigentlich damals mit der Idee, Svenja und Jessica zu bestalken, wo das alles so die Anfänge hatte. Und,
habt ihr gehört, ne?
Selbstverständlich.
Eure böse Stiefmutter.
Steht auch im Buch. Ich habe es wirklich deswegen gehabt, bis meine Nichte irgendwann mal sagte, hast du das und das gesehen von Jessica oder von Svenja, weiß ich gar nicht mehr. Nee. Ach, dann folgst du dem Kanal nicht. Ich sag, doch, ich folge doch beiden. Ja, weil dann gibt es ja einen zweiten Kanal. Ich sage, ach so, dann darf ich das bewusst wahrscheinlich nicht wissen, welcher Kanal das ist. Das heißt, das war natürlich früher in der Pubertät, ne? Und die Anfänge. Und ich habe Instagram nie gepflegt, weil ich immer ein Problem damit hatte, mein eigenes Privatleben. Und ich habe ja keine Funktion gehabt oder eine Botschaft gehabt, die ich unbedingt nach außen senden wollte. So wie du es mit den Lebensreisen machst, wie du es auch sicherlich brauchst als du sagtest eben Unternehmerin für die Coachings, um das anzukündigen, um das präsent zu machen und zu zeigen, du bist da. Das ist ja klassische Werbung, auch wie es früher auch war. Sowas braucht man ja.
Also total.
Wäre Schwachsinn zu sagen, das braucht man nicht. Hatte ich ja früher nicht. Und als es dann losging mit dem Buch, den öffentlichen Auftritten, da war sehr schnell klar, okay, ich muss meinen öffentlichen Auftritt verändern. Und habe dann diese kleine Seite von mir, diese Landingpage oder diese Homepage entwickeln lassen und Svenja hat sich dann dieser Social-Media-Seite angenommen und das sehr schnell geschafft, dass ich da mittlerweile auch, also es sind ja für große Influencer nicht viel, aber es sind mittlerweile innerhalb von kürzester Zeit über 5000 Follower geworden. Und das ist eben strategisch so gewesen, dass sie gesagt hat, du musst von deinen Vorträgen posten, poste bitte auch mal Reels oder mach mal irgendwas, damit Leute deine Botschaft hören.
Ja.
Das ist für mich übrigens Sinn und Zweck, wenn ich manchmal Videos auf meinem Kanal habe, dann sind das Dinge, über die ich mich immer wahnsinnig aufrege.
Mhm.
Und wenn ich mich wahnsinnig aufrege, muss ich das platzieren. Und dann weiß ich, diese Botschaft wird über meinen Instagram-Kanal, wo dann auch viele aus meiner Branche oder wie auch immer mir folgen, weitergetragen. Und das ist mir wichtig. An der Stelle mache ich das deswegen. Aber ich würde jetzt niemals auf die Idee kommen, in der Küche zu stehen, mein Handy aufzustellen und zu sagen, so Leute, es war eine erfolgreiche Woche und hier koche ich jetzt gerade das. Oder ich komme gerade vom Sport und hey, guck mal, wie mein Haar nicht mehr liegt oder was auch immer. Ich würde das nie tun. Das wäre mir zu doof. Natürlich poste ich manchmal was von Michael, weil es mir wichtig ist zu sehen, es gibt eine glückliche Partnerschaft dahinter. Aber so diesen echten privaten Bereich lasse ich außen vor. Und das ist bei dir doch ganz genauso, oder? Manchmal sieht man was mit Sunny, ja, das ist nett. Ja. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen was von sich preisgeben.
Mhm.
Aber man hat doch so ein Inneres, das man nicht teilt.
Ja, also mir geht es auch so. Ich kann ich auch nicht anders sagen.
Oder postest du dich beim Kochen demnächst? Vielleicht demnächst. Das ist jetzt die Hausaufgabe.
Ich denke mal kurz drüber nach. Mir geht's aus. Oh, warte mal, ich habe mal Sushi selbst gemacht und habe dann das Endergebnis gezeigt, weil ich ziemlich stolz auf mein Sushi war, ehrlich gesagt. Und das wollte ich auch teilen.
Das ist übrigens spannend, darauf komme ich gleich nochmal zurück.
Ja, ach so, okay. Oh mein Gott, das klingt schon wieder sehr ernst. Ja,
das ist ein Drohung.
Ja, aber das ist, wir sind gerade so ein bisschen vom Perfektionismus so darüber gekommen, ne? Und was ist so die Gefahr dabei? Und ich habe da echt drüber nachgedacht, gerade auch, wir haben uns ja wieder mal vorher nicht darüber unterhalten, was wir heute inhaltlich besprechen wollen, aber wir wussten, dass wir heute über das Thema sprechen.
Ja.
Und dann beschäftigt mich das schon so auf dem Weg hierher, denke ich da nochmal kurz drüber nach und habe so überlegt, okay, Liane, wie viel zeigst du eigentlich von dem, was dann vielleicht auch nicht perfekt ist, was nicht so perfekt läuft gerade, ne? Warum ist es eigentlich so, dass diese Welt nach außen immer so perfekt ist? Und der Gedanke hat mich eigentlich dazu gebracht, weil ich ganz häufig Nachrichten bekomme von Menschen, die mich länger nicht gesehen haben oder die ich länger auch nicht gesehen habe. Und dann steht ganz oft dabei, und ich hoffe, es geht dir gut, weil auf Social Media sieht man ja immer nur die schönen Seiten.
Ja.
Und dann denke ich darüber nach, ne? Wenn mir jemand sowas schreibt. Und bin so für mich zu der Erkenntnis gekommen, das stimmt, das sind schon immer mehr die schönen Seiten. Oder eben auch, wenn mich etwas aufregt, könnte ich es auch noch eher posten. Aber ich bin zu der Erkenntnis gekommen, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich in Momenten, in denen es mir nicht gut geht, auch noch nie in meinem Leben auf die Idee gekommen bin, mein Handy rauszuholen und mich jetzt in diesem Moment auch noch dabei zu filmen. Weil wenn es mir nicht gut geht, dann geht es mir wirklich nicht gut. Und dann brauche ich die Zeit für mich, den Moment für mich. Dann kann ich meinen Mann noch um mich rum haben. Oder vielleicht auch eine tolle Freundin, die mich da gerade auffangen kann. Aber das kann und möchte ich auch nicht mit der ganzen Welt teilen. Und das, ja, glaube ich, führt dazu, dass man dann denkt, so nach außen, es ist immer alles perfekt und schön.
Es ist ja auch eine ziemlich heile Welt bei vielen Influencerinnen und Influencern, die da irgendwie im Netz unterwegs sind. Und das, was du sagst, das teile ich schon. Denn das fällt immer mehr auf, dass Menschen ja auch mit Themen kokettieren. Das ist ein böser Vorwurf, das weiß ich. Aber wenn es um spezielle Themen geht, wo es einem nicht gut geht, Stichwort Depressionen, Stichwort Liebeskummer und so weiter und so fort. Und diese Momente, wo Menschen in die Kamera weinen, und das auf eine optisch angenehme Art und Weise, also im Sinne von, es passt das Licht, es passt, wie ich in die Kamera schaue. Wenn ich heute sehe ich aus wie ein Schlosshund, also das ist alles verlaufen, weil ich mich
ja,
apropos schminken, so, ne? Und das sieht dann immer, es sind so zauberhafte Tränen, wenn du so möchtest, noch dahinter. Dann denke ich mir immer, Leute, warum macht ihr das? Warum spielt ihr, und das ist auch ein böser Vorwurf, das weiß ich, wieso spielt ihr hier mit Gefühlen und vor allen Dingen auch mit Gefühlen anderen? Denn das muss man ja auch noch wissen. Wenn man dann dort folgt, wenn man das sieht, dann springt der Algorithmus an und dann wirst du auch in eine Filterblase gezogen, wo es ganz viel nur um Depressionen, um Selbsthilfe, aber möglicherweise auch um Selbstaufgabe geht. Also das heißt ja nicht, nur weil ich einem Kanal folge, wo sich jemand wirklich stark macht gegen Depressionen, gegen Kummer, gegen was auch immer oder gegen Liebeskummer. Das kann ja durchaus sehr, sehr hilfreich sein. Aber es kann eben auch dazu führen, dass ich in eine Blase gezogen werden, in die ich gar nicht will, wo mir überhaupt nicht mehr geholfen wird. Weil es sind nicht alles Leute, die Botschaften haben, sondern die sich präsentieren wollen. Und da sind wir bei diesem Punkt, dieses sich präsentieren, nur zu dem Zweck, sich selbst darzustellen. Mhm. Damit habe ich ein Problem, wenn keine Botschaft dahinter steckt. Also verstehst du den Unterschied, was ich meine?
Ja, ich denke schon. Also dieses Aufgesetzte, was auf mich dann auch so wirkt, oder dieses, okay, jetzt hat sie oder er extra die Kamera aufgestellt, um das jetzt aufzunehmen. Also mich erreicht man damit nicht,
ja.
Weil ich glaube, dass es eben inzwischen angekommen ist. Ich würde jetzt mal sagen, ich weiß es natürlich nicht mehr, es ist jetzt eine rein gefühlte Welt, aber vor ein paar Jahren hat man das noch nicht gemacht, nicht so in dieser extremen Form. Und dann hat mal irgendjemand damit angefangen. Das ist meine Empfindung, ne? Das ist ja ganz, ganz amateurhaft, ne? Ich habe mich damit niemals so intensiv wie du auseinandergesetzt, aber so empfinde ich das. Reality-TV, glaube ich, tut ja sein Übriges dazu. Ja. Und dann hat man gemerkt, oh krass, die Leute, die das gemacht haben, die werden jetzt, ne, die sind on vogue, die sind angesagt, die sind spannend, mit denen spricht man.
Die verdienen übrigens auch Geld.
Und verdienen damit auch noch richtig Geld. Und ich denke, das hat damit, und das ist meine gefühlte Welt, nicht professionell, Meine gefühlte Welt sagt mir aber, dass genau das dazu führt, dass viele eben jetzt dann angefangen haben, weil am Anfang, glaube ich, bei den Leuten war es sogar noch authentisch, damit angefangen haben, das eben so zu tun und zu initiieren.
Und zu kommerzialisieren dann auch, ne?
Ja.
Auf meinen Vorträgen mache ich immer ein gutes Beispiel, worauf ich auch wirklich keine Antwort bekomme. Denn ich frage mich wirklich, wann das mit uns passiert ist. Und das meine ich folgendermaßen. Wenn man auf Instagram guckt, das ist ja quasi das Fotoalbum deines Lebens, wenn du möchtest.
Mhm.
Jetzt erinnere ich mal zurück, wir sind beide in einem Jahrgang geboren. Wir kennen noch die Zeit vor der Digitalkamera. Also sprich, du hast ein Fotoapparat gehabt, wo du entweder 36er, 24er oder 12er Fotofilm einlegen konntest. Den hat man sich gekauft, also diese Filmrolle.
Mhm.
Dann hast du das eingelegt. Dann hast du bewusst überlegt, ist das jetzt wert, ein Foto zu machen? Also aus unseren 20 Fotos, die wir posten, diese 2000, das hätte uns ein Vermögen gekostet. Hätte es die 36er Filme gegeben, weil wir einfach wahllos abgeknipst hätten. Hast du also überlegt. Danach hast du überlegt, oh, muss das echt noch ein teurer 36er oder reicht ein 12er Film? Dann nimmst du die Filmrollen, bringst in die Drogeriemarkt, lässt sie entwickeln, holst nach einer Woche deine Tüte mit den Fotos ab, nimmst sie mit, hast dich wahrscheinlich entschieden, 9x13 oder 10x15 oder 13x18.
Ja, genau.
Hast ein Fotoalbum, klebst es ein, beschriftest das, ne, klappst das Album zu und dann bist du doch nicht durch deinen Heimatort, durch Wildeshausen, durch Bremen, durch München, sonst wo gelaufen mit dem Fotoalbum, mitten in der Stadt, hast wildfremde Leute angesprochen, gesagt, willst du mal gucken, was ich gegessen habe, wo ich in Urlaub war, wie die Berge oder der See aus. Das haben wir doch nicht gemacht.
Nein.
Das heißt, dieses Leben so nach außen zu tragen, da muss man sich, und da bin ich übrigens gleich bei dem Punkt, ich war so stolz drauf, da muss man sich doch schon mal fragen, sind wir eigentlich alle noch ganz dicht? Also ich wünsche mir manchmal diese Zeit der 36er Filme ernsthaft zurück, weil, oder? Was interessiert denn einen Menschen, was ich im Urlaub gemacht habe oder nicht? Warum sind wir so voyeuristisch und so narzisstisch?
Sieht wieder hart heute, oder?
Ja.
Ich überlege natürlich gerade wieder, ne? Was gucke ich mir denn eigentlich an bei Social Media? Also ich gucke mir natürlich, also ich gucke mir nicht von fremden Leuten, aber von Menschen, die ich kenne. Und wenn die schöne Urlaube machen und sowas, gucke ich mir auch gerne an. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es mich nicht anspricht, wenn das jemand so zeigt, ne?
Ich hab mit Michael gestern wieder über dieses Doomscrolling gesprochen. Du sitzt auf dem Sofa und fängst an, so zu swipen. Finger nach oben, nach oben. Siehst ein Video nach dem anderen, was thematisch überhaupt nicht zusammenpasst. Dann hängst du mal irgendwo fest. Dann scrollst du weiter. Und nach einer halben Stunde sagst du, ja, Hirn vernebelt, nichts gelernt, Ende. Also
ja.
Lebenszeit vertan.
Das Schlimme ist, genau, man stellt dann fest, oh Gott, es ist schon wieder eine halbe Stunde um, die ich damit verbracht habe, ne?
Ja, aber was gibt einem das? Also ich mache es ja selber auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, hallo, Lehrerin, vormittags recht, nachmittags frei. Ich mache sowas nicht.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, weil es geht mir ja genauso. Ich sitze da dran und scrolle eben genauso und komme von Höckchen auf Stöckchen und dann denke ich, fuck.
Genau, und der Punkt ist ja, diese Plattform, und das muss man wissen, die beschäftigen ja super viele Psychologen und Psychiater in ihren Mitarbeiterstäben, deren einzige Aufgabe wirklich ist, zu optimieren, dass man, das nennt sich dann, das Engagement auf der Plattform zu verbessern.
Mhm.
Am Ende heißt es nichts anderes als süchtig machen, die Leute auf der Plattform halten, weil am Ende sind es kommerzielle Plattformen, Milliardenunternehmen, die keinen anderen Sinn und Zweck haben, als Geld zu verdienen. Also wir brauchen uns jetzt nicht einbilden, dass ob das jetzt Instagram ist, ob das TikTok ist, ob das WhatsApp ist oder die großen Konzerne dahinter, dass sie sagen, oh, wir wollen die Menschheit verbessern. Nein, die scheffeln sich die Taschen voll und zwar so richtig. Und wir sind so dämlich, dass wir uns so manipulieren lassen.
Mhm.
Das muss man, während man doomscrollt auf dem Sofa, sich mal eben kurz bitte bewusst machen, dass wir einfach diese sogenannten Insta-Opfer sind. Aber nicht im Sinne von fällt auf irgendwas rein, sondern wir lassen uns in der Abhängigkeit treiben.
Sag mal, Doomscrollen, ich muss noch mal nachfragen, vielleicht bin ich ja auch völlig, aber ich habe das Wort noch so noch nicht gehört.
Es bedeutet sozusagen, dass du von einer Filterblase in die nächste kommst und dass du einfach, ja, scrollst, ne? Immer weiter dich in die Tiefen scrollst und nicht mehr auffallen kannst.
Aber was heißt
kannst.
Doom und nicht Dummscrollen, ne?
Weil ja, das ich finde die Übersetzung Dummscrollen besser.
So komme ich mir manchmal auch dabei vor, aber.
Genau, aber am Ende, das ist ja das Beispiel für die Kinder. Also wir überlegen uns, warum hängen die nur am Handy, aber ich habe, als ich beim letzten Vortrag in Belgien war, mit einer 19-Jährigen, die war mit auf der Panel-Diskussion gesprochen, die gesagt hat, sie hat mal gecheckt ihre Bildschirmaktivierung. Also nicht nur ihre Bildschirmzeit, sondern wie oft sie am Tag die Bildschirmsperre entsperrt. Und sie hat gesagt, ich bin am Tag mindestens bei über 90, manchmal bei über 150 Mal. Und dann sagt sie, ich habe gar keinen Sinn darin. Also ich sehe ja, wenn mir jemand eine Nachricht geschrieben hat, und trotzdem entsperre ich und check mal eben Insta, ich check mal eben ne, die Nachricht, ich check mal eben den WhatsApp-Status. Das ist krank. Was wir da tun.
Mhm.
Und zu dem Punkt, das muss ich jetzt ergänzen. Ich
bin ach, jetzt kommt das drauf. Stolz-Thema. Ich
darüber
bin sehr
wir
gespannt.
Gut diskutieren und dann aber auch mit Sicherheit über diesen Perfektionismus, den wir zeigen. Ich habe ja eben von diesem Fotofilm gesprochen. Und ich sage den Eltern in meinen Vorträgen immer, warum posten sie, was übrigens höchst gefährlich ist, das vielleicht als kurze Aufklärung, wer das noch nicht gehört hat, wenn man sein Kind öffentlich bei Instagram, bei Facebook oder wo auch immer postet, dann verliert man nicht nur das Recht an dem Bild, weil diese Bilder dann dem Konzern Meta gehören, sondern das sind super leicht, wenn die Kanäle sehr, sehr ungeschützt sind, abzugreifende Fotos für pädophile Menschen, die aus diesen Fotos sehr leicht mit KI manipuliert kinderpornografische Vorlagen machen können. Also so, und über diesen Punkt komme ich immer darauf, dass ich dann sage, Leute, warum postet ihr eure Kinder beim Status? Warum muss dieser Stolz nach außen getragen werden? Stattdessen vergisst man, die Kinder mal in den Arm zu nehmen und zu sagen, ich finde dich total super und wir haben das gar nicht nötig, das mit der Welt zu teilen, weil du bist super für mich, du bist super für den Rest der Welt, aber der kann das gepflegt alleine rausfinden. Das heißt, man vergeht sich übrigens, und das muss ich so deutlich sagen, an der digitalen Identität der Kinder. Die entscheiden ja nicht, darf das ein Status oder nicht, sondern das sind ja oft die jungen Kinder mit ihren Hündchen, Pferdchen und so weiter an der Seite, wo es immer heißt, ach so süß, bringt übrigens überhaupt nichts, so ein Blümchen darüber zu machen. Es gibt Apps, mit denen kann man die Blümchen trefflich sofort entfernen. Also es ist lächerlich, das zu tun. Ja.
Okay.
Aber das ist so der Punkt der Außendarstellung. Und du hast eben gesagt, ich mache das, weil ich so stolz war. Und jetzt ernst gemeinte Frage, weil ich das gerne verstehen möchte, bei allen eigentlich verstehen möchte, warum teilst du das nicht mit Carsten oder möglicherweise in einer WhatsApp-Gruppe wie unserer hier jenseits von Afrika-Gruppe, sondern warum setzt du das dann öffentlich?
Puh, das ist echt schon eine ganze Weile her, dass
das
ich das letzte Mal so schön gemacht habe.
Folge. Nee, für mich, also ich meine das gar nicht vorwurfsvoll, ne? Sondern ich setze ja auch Dinge in Status und ich kriege keine Antwort, warum man das dann macht.
Ja, also ich sage ja, die Begründung lag bei mir in diesem, ich war stolz darauf, dass ich so tolles Sushi gemacht habe und habe das sofort fotografiert natürlich und habe es dann geteilt. Ich glaube,
weil es irgendwie
Status,
dazugehört, oder?
Weil es für mich dazugehört. Ich habe übrigens auch tolle Nachrichten darauf bekommen, ne? Liane, du hast mich inspiriert, kam auch. Also vielleicht ist es auch deswegen, ohne dass ich mir da je Gedanken drüber gemacht habe, aber vielleicht auch, weil man weiß, oh, die Leute finden es toll. Die finden es toll, dass man das macht, dass man das kann vielleicht auch. Und habe darauf, weiß ich auch, gute Rückmeldungen bekommen. Gesagt, hey krass, das hast du selbst gemacht und so. Ne? Also ich konnte die Menschen offensichtlich auch zum Erstaunen damit bringen. Und ohne, dass ich mir da vorher Gedanken drüber gemacht habe, wollte ich das vielleicht auch damit bewirken.
Ja? Und ich kann das total gut nachvollziehen, weil wir setzen ja auch manchmal Dinge in Status oder irgendwas. Oder Menschen machen das vom Urlaub und denk mir mal kurz, macht es bitte, wenn ihr wieder aus dem Urlaub da seid, weil Einbrecher könnten sowas ja auch sehen. Aber
habe ich auch schon mal gehört.
Ja, dass man gerade nicht zu Hause ist. Aber egal, ich kann das super gut nachvollziehen. Wenngleich man da sich, also wir uns alle immer wieder sagen müssen, die Mechanismen der Konzerne ziehen. Ne? Man guckt, man sieht es ja auch alles. Wer hat's geliked? Man sieht, wie viele Leute haben irgendwas gesehen. Das guckt man sich ja an, weil du ja diese Zahlen ganz einfach präsentiert bekommst.
Ja, klar, du kriegst ein direktes Feedback, ne?
Ja, und das ist natürlich für unsere Psyche sensationell gut. Mhm. Aber bitte nur das positive Feedback, das andere wollen wir ja nicht hören. Sondern das ist ja wirklich sensationell gut, dass du sofort Feedback bekommst. Das kann übrigens auch sehr bestärkend sein, glaube ich, in Situationen. Gehen wir mal vom Negativen weg. Ich glaube, das kann super bestärkend sein, wenn du ein unsichererer Mensch bist und dich präsentierst und plötzlich kommen da super positive Nachrichten.
Ja, total. Und wir haben ja auch alle unterschiedliche Antreiber, warum wir überhaupt irgendetwas tun. Und einer der häufigsten Antreiber ist ja auch Anerkennung, warum wir Dinge tun. Und darüber habe ich gerade nachgedacht, das Gefühl kam mir jetzt gerade so rein. Als ich das gerade ausgesprochen habe, habe ich gedacht, okay, ich wollte ganz offensichtlich Anerkennung haben für mein tolles Sushi-Umami.
Hat es auch so gut geschmeckt, wie es ausgesehen hat?
Es war der Hammer.
Die Arne postet das Rezept. Hast du es noch?
Das, ja, selbstverständlich.
Mach
ja, ich so.
Das postet sie für euch alle offen, öffentlich.
Ja, aber ja, genau, das ist ganz sicher, ist das, weiß ich auch, dass das auch einer meiner Antreiber ist. Also in der Selbstreflexion mal zu, und das finde ich auch ganz wichtig, dass man sowas weiß übrigens. Und jetzt, wo ich es gerade ausgesprochen habe, gedacht, ja, ich wollte ganz bestimmt auch Anerkennung haben für mein stolz hergerichtetes Sushi, ganz sicher ist das.
Was
so.
Ich aber vollkommen okay finde, weil das ja eine gute Form ist, diese Anerkennung zu bekommen, die einem ganz oft im Leben ja versagt bleibt, ne? Wenn du in einer unterkühlten Familie aufgewachsen bist, wo Lob und Liebe und Anerkennung eben nicht an der Tagesordnung ist, kann das für die Entwicklung ganz schön schwer sein. Total. Aber es kann auch für Erwachsene schwer sein, wenn du nie Lob kriegst, wenn du nie Anerkennung oder Komplimente oder irgendwas bekommst, ist das halt schwierig. Ne? Das ist das, also ich sag mal in dem Sinne, weil Menschen leben und wachsen ja mit Anerkennung, mit geliebt werden.
Mhm. Da sagst du was, weil das ist sowohl als auch, ne? Das eine ist zu wenig Anerkennung zu bekommen und dann kommt ja die Schutzstrategie der Kinder. Ich tue etwas, damit ich diese Anerkennung bekomme, weil ich sie brauche als Kind. Ich bin abhängig von meinen Eltern. Und es gibt aber auch umgekehrt inzwischen auch dieses, dass Kinder vielleicht auch ein bisschen zu viel Anerkennung an der einen oder anderen Stelle bekommen. Und das bedeutet aber auch, dass man sehr viel Lob für sehr gute Ergebnisse oder für gute Ergebnisse, man dann manchmal vielleicht vergisst für das nicht so Perfekte, kommen wir zum Perfektionismus, das dann vielleicht nicht so zu kommentieren, was dann aber auch dazu führt, dass man auch sehr stark lernt, wenn ich etwas richtig gut mache, sehr perfekt mache, dann ist das gut. Das ist das, was ich daraus lerne, ne? Und das führt auch auf der anderen Seite auch zu Perfektionismus zum Beispiel. Und das kann richtig anstrengend sein, ne?
Und das ist auch schwierig, ne? Weil du auch mit Niederlagen umgehen musst, wenn du musst ja raus aus einer gewissen Art von Vergleichbarkeit. Und Social Media führt ja auch dazu, dass man sich mit anderen vergleicht, wenn du in deinen, so nennt man eben diese Themengleichheit, nennt man Filterblasen. Du siehst immer Videos über Hunde, dann bist du in der Filterblasen Hunde. Du siehst nur noch Sportvideos und so weiter. Und der Algorithmus dahinter steuert, wo du scheinbar Interesse hast. Wir sind also gläserner Mensch im Netz. Und das ist, finde ich, einen super wichtigen Punkt, den du dort angesprochen hast. Das ist ein super wichtiger Punkt. Denn genau das ist ja die Problematik. Wir können mit Kritik nicht mehr umgehen. Wir können ja nur noch mit Anerkennung umgehen, die uns bestätigt. Aber wir können nicht damit umgehen, dass wir gar nicht in allem gut sein können. Also Niederlagen, dass du nicht so gut sein musst wie jemand anders, dass du nicht so gut sein musst wie deine Eltern, dass du gar nicht so gut sein kannst wie deine Eltern, weil die sind alt und du bist erst auf dem Weg dahin quasi. Ne? Du musst ja erst Ziele erreichen.
Ja, oder irgendein Idol. Und das kriegen wir ja auf Social Media andauernd suggeriert. Ne? Du kriegst andauernd irgendwas zugespielt. Also seitdem ich selbstständig bin und also ich kriege ja Nachrichten von wegen, also ich kann ja jede Woche sechsstelliges Gehalt verdienen. Ist ja überhaupt kein Problem.
Geil, kann ich in die Blase mit rein.
Ist alles gar kein Problem. Du musst es einfach nur so machen, wie es dir dort gezeigt wird. Und dann funktioniert das, und zwar von heute auf morgen. Und da müssen wir uns nicht wundern, dass wir das, was wir tun, gerade wofür wir vielleicht nicht jede Woche sechsstellig verdienen, gar nicht mehr so perfekt finden, wie wir es vielleicht vorher noch fanden. Und schon beginnt auch ja wieder dieses Streben nach mehr, nach was Besserem, ne? Der Vergleich ist ja immer da.
Ich glaube, wir machen uns zu wenig bewusst, dass es halt eine selektive Wahrheit ist, die wir sehen. Geschweige denn, es ist keine Wahrheit, sondern es ist eine gezielt gesetzte Wahrheit, die wir sehen sollen. Das hört sich jetzt ein bisschen hochgestochen an, aber ich habe dir ja vorhin erzählt, es gibt so ein cooles Bild von einem Apfel, der von der einen Seite wunderbar glänzend rot ist. Und diesen Apfel stellt man mit dieser Seite vor einen Spiegel. Ich glaube, man kann sich das herrlich bildlich vorstellen. Dieser Spiegel stellt Social Media dar. Und man sieht das, was man sehen soll, nämlich diese heile, glänzende, wunderbare Seite, wo du denkst, knack, ich möchte dich reinbeißen, will ich haben. Die andere Seite, die im Verborgenen liegt, die nicht vom Spiegel ist, ist angebissen und so braun vergammelt. Das ist eben das, was man nicht sehen darf. Und Social Media ermöglicht mir plötzlich, die Wahrheit zu filtern. Und zwar dahingehend, sie zu manipulieren. Man tut ja so, wenn man bei Social Media ist, dass das das echte Leben ist. Mhm. Also würde ich mal behaupten, dass jemand, der wirklich sein Leben influenzt, kann man das so sagen, nee, der sein Leben darstellt und damit Influencer ist, stellt ja das Leben so dar, als wenn alles super wäre. Die Partys mit den Freunden, das tolle Auto, das tolle Haus, Gartenarbeit, wo der Garten perfekt aussieht danach, die Deko,
Oder das Drama auch, ne? Was ja auch immer häufiger kommt auf der anderen Seite.
Ja, ne? Und das ist gespielte Drama, glaube ich, dann auch irgendwie, ne? Dieses Extreme, dass man Mitleid erhascht. Das ist dieses Spiel mit den Gefühlen, was ich meine. Mhm. Und das machen wir uns zu wenig bewusst. Also ich, wenn man so Leuten folgt und sagt, so möchte man sein, da muss man sich doch immer sagen, die Leute sind nicht so. Die gehen übrigens aufs gleiche Klo und schlafen auch manchmal schlecht und müssen auch hin und wieder pupsen, wenn Luft im Bauch ist. Das gehört zur Wahrheit bei Menschen dazu. So. Aber es ist doch so. Also am Ende ist das halt eine seltsame Welt, in der wir da abgedriftet sind. Und ich mache mir ein bisschen Sorge um uns alle, wie wir miteinander umgehen. Im Sinne auch von, wie gehen wir im Netz eigentlich miteinander um? Immer nur noch zu sagen, ach du Schöne, ach wie toll, ach wie süß.
Das ist nicht die Realität, ne? Also mir fällt gerade dazu ein, dass ich mal einen Vortrag gesehen habe von einem Influencer und jetzt Asche auf mein Haupt, mir fällt der Name nicht ein, der sich in der Corona-Zeit, ich glaube, einen Monat lang, 24 Stunden lang gefilmt hat und das auf Social Media und ist dann erst damit sehr, sehr erfolgreich geworden. Also das zeigt dann auch, wenn es jemand dann tatsächlich mal tut, das ist, es interessiert uns auch, ne? Das muss man auch mal klar sagen. Also für mich war das ganz, ganz, also ich habe es nicht gesehen, ne? Ich habe es im Nachgang gehört in diesem Vortrag und ich fand es tatsächlich ein bisschen erschreckend, weil er erzählte dann selbst, ihr müsst euch mal vorstellen, meine Follower haben gesehen, wie ich nachts gepupst habe.
Siehste, da haben wir es doch.
Und darauf hat er unfassbar viele Likes und vor allen Dingen Follower bekommen. Also ich meine, es war irgendwie was von 8 Millionen. Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber
wer ihn kennt. Wir müssen nochmal umdenken. Wir müssen unseren Kanal umdenken.
Ja, aber das ist es doch, oder? Das ist es doch, dass die Leute das sehen wollen, ja ganz offensichtlich. Und dann gibt es diese vielleicht auch Nachahmer in irgendeiner Form, die versuchen, das dann zu initiieren und das manipulativ zu nutzen, weil es irgendwie erfolgsversprechend ist dahinter, ne?
Ja, und
jetzt müsstet ihr Silke wie sehen.
Ja, weißt du, das macht so viele Türen, aber auch so viele Fässer gleichzeitig auf, weil ich dann daran denke, ey, dann gibt es die Menschen, die informieren sich einfach auch nur noch über Facebook oder sowas. Und da diese selektive Wahrheit funktioniert ja auch da. Das heißt, ich kriege ja nur das präsentiert, was ich sehen will. Das beste Beispiel ist die Corona-Zeit. Wenn man abgedriftet ist, ziemlich krass im aus unserer Sicht Querdenken und Menschen, die Corona verharmlost haben. Mhm. Und es geht mir jetzt nicht um die Richtigkeit der Maßnahmen oder was da gewesen ist, weil es waren ja wirklich skurrile Theorien, die verbreitet wurden. Und bis hin zu dieses Virus gibt es gar nicht. Stellt euch mal nicht so an, es ist lächerlich, es ist einfach nur eine Grippe. Boah, ziemliche Verhöhnung derer, die daran verstorben sind, aber sei es drum. Die sind halt auf ihren Facebook-Filterblasen unterwegs gewesen und kriegen natürlich nur die Artikel, die Stellungnahmen, befüttert so, ne? Das ist halt schwierig, während gegen du mindestens, und das wurde ja dann als Mainstream-Nachrichten oder Lügenpresse oder was auch immer bezeichnet, du davon ausgehen kannst, dass öffentlich-rechtliche Sender mindestens noch eine Grundbasis der neutralen Informationen liefern, nämlich einen Zusammenschnitt aus den Informationen, denen ihnen vorliegen. Sie tragen ja vor, die zeigen ja noch nicht mal eigene Emotionen, weil sie es nicht dürfen, die Nachrichtensprecher. Sondern es werden Quellen ausgewertet, die werden präsentiert. Das ist die Wahrheit von Nachrichtenberichterstattung. Weil es ist eine Berichterstattung und keine Wertung der Sachen. Und wenn man so das sich mal weiterdenkt, das ist jetzt, wir sind im Handelskrieg gerade angekommen, wir sind in der Klimakrise, wir sind in der Finanzkrise, ich weiß gar nicht, in welchen Krisen wir überall sind. Und du lässt dich nur darauf ein, in deiner Filterblase dich zu informieren. Da haben wir auch irgendwann Demokratie- und ein Friedensproblem, ne? Miteinander, weil sich Gruppen einfach trefflich gegeneinander ausspielen. Und dann kommt dieses Thema Fake dazu. Bist du schon mal auf irgendwie eine Deepfake oder Fake News reingefallen?
Würde mir jetzt so spontan nichts einfallen, nein.
Ich glaube schon, also ich habe selbst in der Schule mal ein Arbeitsblatt gelesen, das ich für echt gehalten habe. Was? Wusste ich gar nicht. Es war für Fake News Training und ich glaube es ungefähr. So.
Schön.
Oder ich habe letzt gelesen zum 1. April, dass der Bodensee umbenannt werden kann in die Vorarlberger Seenlandschaft oder was, weil die das jetzt beschlossen hätten, alle zusammen. Und ich kannte diejenigen, die das gepostet haben, gesagt, echt, da habe ich ja gar nichts von mitgekriegt, so cool. So, und ich wäre auch, glaube ich, übrigens super gefährdet, apropos Fake News, wenn diese Fake-Anrufe kommen oder wenn jemand Enkelbetrüger-Trick und so weiter. Mhm. Ne? Also vielleicht nicht am Telefon, aber schon vor der Tür stehend im Sinne von, übrigens, ne, wir müssen eben was ausmessen, einer wartet oben, gehen Sie doch mal eben mit in den Keller und so. Ich kann mich davon nicht freisprechen, dass ich anfällig bin für Fakes irgendwie. Ich muss das immer genau prüfen. Was ich aber damit sagen will, und das kannst du ja vielleicht teilen, oder eben auch nicht, sind wir gerade auf einer sehr zerbrechenden Ebene gesellschaftlich unterwegs? Ich meine das ziemlich ernst, auch wegen Social Media.
Ja, also ich würde ja gerne widersprechen, aber es wieder. Aber ich denke, in Corona ist es das erste Mal sehr deutlich geworden in der Zeit. Ne? Wir machen für alles die Politik verantwortlich. Wir wollen ja hier nicht politisch werden, aber dieses, was können wir eigentlich dafür tun, damit genau das nicht passiert, dass wir eben nicht zerbrechen, das finde ich, fragen wir oder hinterfragen wir sehr viel zu wenig. Überhaupt finde ich, dass Hinterfragen eine Tugend ist, eine Eigenschaft ist, die wir für mein Befinden ein bisschen verlernt haben.
Ja.
Dadurch, dass wir alles auf dem Silbertablett serviert kriegen, sei es bei Social Media, wo ich eben genau durch den Algorithmus mit den Bestätigungen befüttert werde, meine eigenen Überzeugungen werden die ganze Zeit bestätigt, nacheinander. Ja. Darüber muss man sich einfach unbedingt bewusst sein. Eben wenn ich nicht anfange zu hinterfragen und in eine andere Richtung zu fragen und zu recherchieren, werde ich auch keine anderen Antworten bekommen. Und das führt ja dazu, dass ich ja so bestärkt werde in meinem Standpunkt. Und ich glaube, das macht die Gefahr, dass die Menschen so bestärkt sind und so darin glauben, das, was sie gerade gesehen haben oder was sie eben selber glauben und damit auch sehr stärker sind, sich sehr viel rückengestärkt fühlen und damit auch sehr vielleicht auch aggressiver rausgehen, als das früher der Fall war. Und ich finde, das Hinterfragen ist heute wichtiger denn je, immer mal in die andere Richtung zu denken. Das ist etwas, eine Tugend, die wir, finde ich, unbedingt wieder lernen müssen. Und KI macht das nun nicht gerade einfacher, das Thema, sondern genau da ist es ja auch, wenn ich dann, nehmen wir mal nur ChatGPT, ich stelle eine Frage und manchmal stelle ich auch so eine Frage und sage, kann ich eigentlich dies oder das oder jenes machen? Und dann kriege ich eigentlich immer die Antwort, natürlich, das ist eine sehr gute Vorgehensweise oder das ist ein sehr guter Gedanke. Da kommt ja nicht, nein, denk mal in die andere Richtung.
Ja.
Und das würde ich mir wünschen, dass wir das viel, viel mehr auf dem Schirm haben, viel, viel mehr daran denken, zu hinterfragen, nicht alles zu glauben, weil das, glaube ich, spaltet uns am Ende.
Und du sprachst so schön gerade von den Tugenden, weil da müssen wir uns, glaube ich, alle an der eigenen Nase fassen. Überleg mal hier, selbst beim Podcast, wie oft wir schon eben hin und her geschrieben haben, wir 10 Minuten später, bin gleich da oder irgendwas oder können wir nochmal verschieben, man schreibt. So, zum Geburtstag wählst du schöne GIFs aus und gratulierst wunderbar mit netten geschriebenen WhatsApp-Worten oder wo auch immer man unterwegs ist. Aber dieser Griff zum Telefon oder dieses sich an Verabredungen halten und einfach zu sagen, okay, wir sind um 15 Uhr verabredet, also bin ich um 15 Uhr da, weil ich möglicherweise gar nicht die Möglichkeit habe, mal eben zu sagen, ah, warte, ich bin gleich da. Das ist ja so eingebürgert. Mhm. Das ist eigentlich schade, dass wir so viel, und ich glaube, das ist ein bisschen Respekt voneinander verlieren. Nicht böse gemeint, wir sind da ja selber alle sehr gut drin. Aber es wäre vielleicht mal wieder schöner, wenn man sich vornehmen würde, zum Telefon grundsätzlich anzurufen oder zum Geburtstag. Und wenn keiner rangeht, kann man eine nette persönliche Nachricht, das ist gleich wie eine Sprachnachricht, auch okay, ne? Kann man eine nette Nachricht hinterlassen. Aber wenigstens so dieses Persönliche zurückzuholen, ist, glaube ich, super wichtig. Und ich finde, vielleicht so als abschließende Betrachtung, Social Media super. Also das darf jetzt auch nicht untergehen. Ich finde es kreativ. Ich hätte mit jedem, ich sag mal, Mathe-Influencer besser Mathe gelernt als in der Schule. Du kannst super coole Dinge machen. Du hast sofort Vorlagen für alles. Wie man eine Autobatterie wechselt, bis hin zu, wir haben vorhin über 7 Minuten Sportübungen gesprochen und so weiter. Du findest ja alles und es ist auch super kommunikativ. Und ich finde auch Online-Games an sich mal ganz lustig irgendwie. Aber man muss halt immer aufpassen, dass wir menschlich bleiben und in der Kommunikation und in der Wissensaufnahme wenigstens sehr versiert bleiben, sehr hinterfragend bleiben und sehr ehrlich bleiben mit dem, was wir von uns zeigen. Im Innersten sozusagen zeigen wir auch, wer wir sind. Und wenn jemand nur eine Seite von uns sehen soll, weiß ich nicht, warum man das möchte, warum man sich nicht ganz zeigen kann. Und wenn man das nicht macht, sollte man es vielleicht lassen, außer man verdient damit Geld. Und das trifft bestimmt auch bei einigen Influencern dazu. Unternehmer nehme ich mal außen vor, dafür ist es ein klassisches Werbemittel. Da gehört es einfach dazu, wenn du dich bewerben musst, müssen wir mit unserem Podcast auch, dann nutzt du das wie früher auch.
Ja, und ich bin auch dankbar um diese Möglichkeit, wenn ich mal überlege, heute du hast eine Idee oder du hast etwas, was du anbietest und inzwischen haben wir ein bisschen Reichweite mit unseren Accounts und ich poste es einmal und es erreicht gleichzeitig irgendwie 5000 Leute. Was für eine tolle Möglichkeit und deswegen habe ich auch anfangs gesagt, ich glaube auch, ne, aus diesem Blickwinkel gesehen, ist es dumm, sich dem zu entziehen.
Das absolut. Ist
mein Blickwinkel darauf. Und darum bin ich unglaublich dankbar. Trotzdem gibt es eben auch diese Gefahr dahinter, ne? Und gerade Menschen, die vielleicht nicht ganz so stabil sind und nicht ganz so stark sind, sich da abgrenzen können auch und auch wissen, ich werde hier auch manipuliert, definitiv, dann kann es eben auch wirklich gefährlich werden, ne?
Und das ist, glaube ich, das, jetzt kommt die Schulleiterin.
Ja, da ist sie wieder.
Das ist, glaube ich, das, was wir den Menschen mit auf den Weg geben sollten, im Sinne von, es ist vollkommen okay, Social Media zu nutzen, aber wir sollten uns selber mal Bildschirmzeiten geben. Und selber bei einer Serie, die wir gucken oder einem Film oder beim Abendessen, die Dinger weglegen. Ich war bei einer Veranstaltung, die hieß, mach das Ding aus. So, ne? Finde ich ziemlich cool.
Hatte ich gesehen.
Genau.
Bei Social Media übrigens habe ich es gesehen.
Siehst du? Und ich glaube, es gibt so ein paar Grundregeln, die sollten wir neu einführen in einen kleinen Knigge sozusagen. Übrigens, interessanter Einschub, es gibt ein neues Wort dafür, dass wenn wir miteinander unterwegs sind im analogen Leben und man hat, der eine hat immer das Handy in der Hand, da gibt es die ersten Studienerhebungen, dass das andere Leute nervt. 85% der Befragten sagen, ja, es nervt mich, wenn das Gegenüber aufs Handy guckt, wenn es doch mit mir spricht, wenn der oder diejenige mit mir spricht. Das nennt man Fubbing. So, das ist, es gibt dafür sogar schon Fachbegriffe, Phone und irgendwas, keine Ahnung so, aber finde ich krass, so, ne, dass das sogar schon erhoben werden kann und dass Menschen eigentlich so clever sind, dass sie es formulieren können, dass es nervt. Und daraus sollte doch resultieren, machen wir mal Grundregeln, Handy weg, wenn wir miteinander unterwegs sind und vielleicht eine eigene Social-Media-Grenze von einer halben Stunde am Tag, das sollte reichen, wenn man keinen großen Auftrag hat. Hauptsache, der Podcast ohne Namen ist dabei.
Ich habe gerade überlegt, Fubbing, das zählt doch bestimmt auch mit dazu.
Ich gucke das mal parallel.
Wenn ich mein Handy in der Hand habe und dann sage, Entschuldigung, ja. Ich bin gleich fertig. Ich lege es gleich weg. Ein Moment.
Ja.
Das passiert mir auch, ne? Also bin ich ehrlich, versuche es echt zu vermeiden. Und dennoch erwische ich mich auch oft selber mit dabei, ne? Dass ich dann sehe, okay, das gucke ich jetzt mal eben nach, entschuldige mich dann dafür und denke, wenn ich mich doch jetzt schon dafür entschuldige, hätte ich es auch gleich ganz weglassen können, ne?
Phone und Snubbing. Und Snubbing ist sozusagen jemanden ignorieren, ne? Und das durch das Telefon jemanden ignorieren quasi.
Fubbing,
genau. Sag mir mal abschließend deinen Wunsch, deine Botschaft. Die Schulstunde ist gleich zu Ende. Ich muss jetzt auf die Zeit drücken. Ich bin der Zeitwächter hier.
Ja, ich bleib bei dem, was ich schon gesagt habe, ne? Ich würde mir wünschen, dass wir das, was wir dort sehen, viel, viel mehr hinterfragen. Dass wir viel mehr miteinander in Kommunikation gehen. Wir haben das eben auch schon gehabt als übereinander. Dafür ist Social Media der Garant. Ich öffne einen Beitrag. Manchmal sitzen wir auch mit Freundinnen oder Freunden zusammen und sagen, guck mal, hast du schon gesehen? Und dann geht's manchmal auch gleich los. Es ist also auch wirklich eine perfekte Grundlage, sich da nochmal so richtig auszulassen. Und auf der anderen Seite möchte ich auch wieder diese Möglichkeiten nochmal auch öffnen und sagen, man darf sich davor eben auch überhaupt nicht sperren und sagen, hier, das ist alles nichts und für uns sowieso nicht. Ich finde sowieso, wir führen einen riesengroßen, und das ist übrigens zum Thema Gesellschaftsspalten, kommt mir jetzt gerade noch, sorry, aber so das Thema Generationenkonflikt und die Diskussion darum, das ist sicherlich noch mal eine ganz eigene Folge, weil natürlich ist das so, dass Gen Z damit aufgewachsen ist und wir da schon mal die Frage stellen dürfen, wie viel darf das aber auch Präsenz haben im Leben, vielleicht auch im Arbeitsleben sogar.
Ja.
Und da nehme ich es ganz viel wahr, auch in meinen Coachings und meinen Trainings in den Firmen, dass da nur übereinander gesprochen wird, was geht und was geht nicht. Und ich würde mir halt sehr viel mehr wünschen, dass wir mehr hinterfragen, sehr viel mehr die Haltung aus einer anderen Perspektive auch mal lernen, wieder einzunehmen und zu gucken, okay, vielleicht kann das auch gut sein, was wir da gerade tun, ne?
Und ich würde es gerne nur noch ergänzen wollen darum, dass wir mal wieder mehr in der Lage sind und mutig sind, uns die Meinung zu sagen, auch die positive, und zu sagen, ich finde dich echt super. Und Eliantchen, ich finde dich echt super.
Hatte ich auch sehr gern. Und das waren jetzt nicht gefaked.
Nee, genau, Lob auszusprechen und auch Anerkennung zu geben. Und vor allen Dingen, das ist jetzt der mir wirklich wichtige Blick, wir sind ein Vorbild für die Generation, die danach kommt, die irgendwann Verantwortung übernehmen muss. Und die sehen uns Kopf runter auf dem Handy, die lesen, was wir posten, die sehen Erwachsene, was sie posten, wie sie sich posten oder wie sie sich auch darstellen, so muss man schon fast sagen. Und da müssen wir ein bisschen drüber nachdenken, dass sich Kinder an uns orientieren. Und sie sind nur ein Abbild von uns. Und wenigstens damit sollten wir vorsichtig umgehen und mit der digitalen Identität der Kinder. Also wenn ich einen Aufruf starten dürfte abschließend.
Unbedingt.
Dann bitte postet keine Kinderfotos mehr. Schickt die in die Familiengruppen, das ist unproblematisch. Sagt euren Kindern, dass ihr sie lieb habt, aber bitte, bitte. Postet nicht mehr öffentlich Kinderbilder, mit oder ohne Blume, vollkommen Latte. Lasst das in dem privaten Fotoalbum. Stichwort 36er, 24er und 12er Film.
Ja.
Ja, ne.
Was sagst du?
Fertig. 43 Minuten. Wir haben hier mal eine Stoppuhr laufen, weil wir sonst so hoffnungslos überziehen würden. Wir könnten, glaube ich, zu diesem Thema noch super viel Facetten bringen. Vielleicht mögt ihr uns ja auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das empfindet, welche guten und schlechten Erlebnisse, die ihr hattet mit Social Media, was ihr euch wünschen würdet.
Und wo wir vielleicht auch nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen sollen. Auch das ist natürlich möglich. Weil ich mir merke, also ich glaube, wir haben gerade selbst festgestellt, während wir wieder darüber gesprochen haben, es gibt wieder so viele Facetten, die man hier beleuchten könnte, wo wir sicherlich auch nochmal intensiver darauf eingehen könnten.
Absolut. Und ich glaube, das macht es auch aus, dass man immer ganz viele Fragezeichen hinterlässt und sagt, aber das hättet ihr noch und jenes hättet ihr noch. Schreibt uns das gerne. Wir sind gerne dabei. Jetzt allerdings haben wir den Auftrag, diesen zuckersüßen, im wahrsten Sinne des Wortes, Prosecco, der schon gar keine Kohlensäure mehr hat, auszutrinken. Wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche.
Ciao. Ciao.